Grazie. Zuerst einfach mal, woher kommst du? Man hört, du bist nicht ganz aus der Schweiz.
Nee, ich komme aus Deutschland, aus einer Kleinstadt, genau, oben im Osten.
Und wie bist du in der Schweiz gelandet denn?
Ich bin teilweise durch die Prostitution und durch den Fluchtweg von meinen, kann man das Ex-Freund nennen? Von meinem Loverboy, von meinem Zuhälter in die Schweiz geflüchtet. Genau, von heute auf morgen, ohne Perspektive.
Kannst du ein bisschen erklären, wie bist du denn in die Szenen oder in das Ganze reingekommen? Wie kommt man an einen Loverboy? Wie passiert so etwas?
Hauptsächlich dadurch, dass du, du musst dir das so vorstellen, wenn du als Mädchen, sag ich mal, als junge Frau ohne Liebe aufwächst, sag ich mal, im Elternhaus oder in der Schule es Probleme gibt und du nicht die neuesten Klamotten hast und auch das Geld für diverse Klamotten fehlen oder auch allgemein diese Zuneigung von den Eltern fehlen, dass du dir diese Zuneigung und diese Liebe und Anerkennung krampfhaft suchen tust. Und dann ist es so, dass du geblendet wirst. Du bist geblendet, in meiner heutigen Jugend von Social Media wirst du geblendet und automatisch fängst du an mit Dating-Apps. Und dann suchst du die natürlich und dann war er durch Zufall dort, also mein Loverboy. Und er war natürlich Liebe, ja, was heißt Liebe, aber er war für mich, okay, hat mir gefallen. Er sah recht männlich aus und ich als Mädchen kannte das nicht. Also ich kannte keinen Mann, der männlich aussieht und so Interesse für mich gezeigt hat. Breit, tätowiert, vollbärtig, 10 Jahre älter. Typisches Loverboy-Prinzip, genau. Und dann, je schneller ich mich mit ihm getroffen habe, habe ich halt schneller gemerkt, er hat mir diese Dinge gegeben. Zuneigung, Anerkennung, Geschenke gemacht, hat mir das neueste Hotel gezeigt, diese Dinge.
Aber dann ist es ja irgendwann irgendwie schief gelaufen. Also es ist nicht einfach eine Dating-App, wo du einen Partner kennengelernt hast, sondern plötzlich hätte er was von dir verlangt.
Ja, also das ist sehr schnell gegangen und ich habe es nicht verstanden. Und es gab zu diesem Zeitpunkt auch sehr viele Probleme bei mir zu Hause. Ich meine, ich habe mit niemandem mehr zu Hause geredet. Ich hatte weder Freunde noch irgendwie eine Bezugsperson, mit der ich über solche Dinge geredet habe. Und das ist ja tagtäglich so, dass Teenager sich einschließen in ein Zimmer und dass die Eltern gar nicht wissen, okay, was macht mein Kind jetzt eigentlich im Zimmer? Und dann bin ich da halt schnell reingerutscht mit dem Vorwand, ja, okay, ich kenne da eine Fotoshooting-Agentur, ja, okay, komm, wir machen es für uns und wir ermöglichen uns dies und das und diese ganzen leeren Versprechungen. Und das hat dazu geführt, dass ich da wie reingerutscht bin. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, es ist nicht mehr freiwillig. Es ist Druck, es ist Zwang und es sind auch Drohungen und Gewalt im Spiel, oder? Und dann, wenn du mit niemandem geredet hast und in eine andere Stadt gegangen bist für diesen Mann und deine Familie auch nicht weiß, okay, wo bist du und du hast Angst, dich dazu zu äußern, weil du weißt, okay, deine Familie wird auch mit bedroht, was willst du dann machen, oder?
Was mich noch interessieren würde, jetzt hast du etwas erzählt, du bist da mit diesem Loverboy in Kontakt gekommen, genau. Der hat viele Anforderungen an dich gehabt, du hast ja, glaube ich, auch gesagt, du hast das zuerst gar nicht verstanden, was da passiert. Wie kommt es denn jetzt, dass du dann schlussendlich in der Schweiz gelandet bist? Du hast ja vorher gesagt, du musstest flüchten.
Also zuerst einmal war es so, dass ich in diesem Laufhaus in Hamburg war und dass ich keine Bezugsperson dort hatte. Und achso, ein Laufhaus, genau, ich definiere das Laufhaus mal. Das ist ein Haus, wo, wie hier sage ich jetzt mal, wo verschiedene Türen sind, wo Frauen auf ihren Stühlen sitzen und auf den Kunden warten. Also sehr unterm Wert verkauft, sage ich mal, wie ein Qualitätsprodukt im Supermarkt. Und dann kann der Kunde sich natürlich auch so, okay, gut, dich nehme ich, deine Qualität sieht gut aus und du kostest vielleicht, genau, sage ich mal jetzt 50 Franken für die 15 Minuten, oder? Und dann ist es so, anfangs habe ich das gar nicht verstanden, was ist das alles hier und dann bist du natürlich da drin. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt oder halt gemerkt, nach 2 Wochen, wo dann mir auch das Geld abgenommen worden ist und ich so schockiert geguckt habe und gar nicht mehr weiter wusste und mit wem sollte ich da reden, dass es dann doch zu Gewalt geführt hat. Und dann war auch der Druck von dem Zuhälter da, der mir dann mehr Druck gemacht hat, hey, weil auch Corona kam, sag ich mal, wo wir nicht mehr arbeiten konnten als Frau. Und ich sag, Corona war für jede Frau eine Chance auszusteigen. Es hätte nur die Leute gebraucht, die Hand reichen, sag ich mal, oder? Und dann war halt auch der Druck bei ihm da, wo er anfing, okay, du machst jetzt Autodates, du gehst jetzt reisen in verschiedene Städte per Hotel, Schwarzarbeit wirst du dann tätigen. Das heißt, wenn die Polizei gekommen wäre und mich wie gefragt hätte, was machen sie hier, dann hätte ich mich strafbar gemacht, oder? Und dann konnte ich ihn nicht mehr, ich musste jede Woche eine diverse Summe bringen, sagen wir um die 2000 Euro, okay? Und wenn ich die Summe nicht gebracht habe, konnte ich keinen freien Tag mit meinen sagen wir in Anführungszeichen, Mann verbringen, oder? Also sagen wir mal, ich habe 7 Tage durchgängig von morgens um 8, teilweise um 7 gearbeitet bis morgens um 3 oder teilweise um 5, okay? Und dann sollen mir Leute nochmal sagen, aber dazu komme ich später, das ist ein normaler Job. So, dann habe ich gemerkt, dass er mehr bedrohlicher für mich wurde. Ich habe auch mehr hinter der Fassade geblickt, als er zum Beispiel zu mir meinte, du weißt schon, dass ich bei den Hells Angels bin und du weißt schon, dass ich weiß, wo deine Familie wohnt. Zu dem Zeitpunkt habe ich meine Familie kaum gesehen, vielleicht einmal in diesem ganzen Jahr. Ich hatte keinen Bezug zu denen. Und dann ist es so, dass du dir denkst, okay, was mache ich jetzt überhaupt, oder? Genau. Anschließend kam es dann dazu, dass wirklich auch die Hotels zu hatten, dass er handgreiflicher wurde. Er hat mich zusammengeschlagen, er hat mir Verletzungen zugefügt. Im nächsten Zug hat er mich dann vergewaltigt. Genau, auf jeden Fall kam es dann dazu, dass der Druck recht groß war. Und dann hat er mir auch noch meinen Pass weggenommen. Und dann fragte ich mich natürlich, was mache ich? Und dann war eine Arbeitskollegin in der Schweiz und gesagt, hey, hier hat alles offen, komm und versuch's doch hier. Und dann habe ich gesagt, okay, das sollte so sein, weil es ein Fluchtweg ist. Es ist die Befreiung, dass ich meine Pässe wieder zurückbekomme und ihn einfach anlügen tue und sage, ey, guck mal, lass mich doch in der Schweiz arbeiten und wir schaffen das schon irgendwie. Und das hat dann natürlich auch geklappt, sag ich mal. Und das war wie mein Ausweg, genau, das Ticket zur Freiheit. Okay, hey, ich bin nicht mehr in diesem verschimmelten Haus und habe genau meine Freiheit irgendwo dachte ich, wieder zurück. Auf jeden Fall bin ich dann in der Schweiz gelandet und dann nach einer Woche habe ich meine Flucht aus Hamburg mit meinem Vater zusammen getätigt. Also das heißt, ich bin, habe meinen Vater, als ich in diesem Laufhaus hier in der Schweiz 2 Tage gearbeitet hatte, habe ich meinen Vater angerufen und ich habe gesagt, Papa, pass auf, ich bin in der Schweiz, ich bin im Laufhaus. Er wusste das ja, dass ich den Job mache und ich habe ihm alles detailliert erzählt. Und dann habe ich gesagt, du musst mir jetzt helfen, die Sachen. Dann haben wir uns morgens um 5 Uhr morgens in Hamburg getroffen und mein eigener Vater ist mit mir zu diesem Laufhaus gefahren und hat mit mir die Klamotten rausgetragen. Und ich weiß bis heute noch, ich habe für die nächste Frau sogar die Schränke und den Teppich dagelassen, so, weil das Zimmer eh schon wirklich verschimmelt und verkalkt war. Genau. Und dann bin ich zu mir nach Hause gefahren und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, Papa, ich kann nicht hierbleiben, es geht einfach nicht, ich muss zurück in die Schweiz. Es ist noch zu bedrohlich, sag ich mal. Und dann habe ich wie einen langen Text auf WhatsApp geschrieben und dann hat mein Zuhälter mich einfach blockiert. Bis heute gab es keinen Rückton, nix.
Du bist quasi von der Prostitution in Deutschland in die Schweiz geflüchtet, ja. Aber eben wieder eigentlich in die Prostitution hinein.
Also ich dachte, okay, ich habe jetzt meine Freiheit in Deutschland, bin ich losgeworden, bin von diesen Psychopathen irgendwo losgekommen und dann auf einmal war ich hier in der Schweiz und dann fing das Ganze ja von vorne an. Also was ich hier erlebt habe, ist natürlich dann viel drastischer auch manchmal oftmals gewesen, als was eigentlich, da war eigentlich mein Ex-Freund Luxus, sag ich mal, was eigentlich hier in der Schweiz passiert ist. Also ob es jetzt von den ganzen Orten, von diesen ganzen Standorten, wo ich gearbeitet hatte, von den Preisen, auch von den Clubbesitzern und das alles, von den Drohungen, die dort zum Vorschein kamen, war dann mein Ex-Freund recht harmlos noch irgendwo.
Also ist die Schweiz ein gefährlicheres Pflaster, als es Deutschland war?
Ich sag mal so, ich liebe die Schweiz ja auch, aber ihr seid halt recht verschlossen und es redet halt niemand hier so über diverse Abstufungen von der Gesellschaft, oder? Und dieses Thema Rotlicht ist halt so eine andere Welt, was zum Beispiel verschwiegen wird, aber jeder hat hier irgendwie mit dem Thema zu tun, ob es jetzt die Zürich-Banker sind, ob es jetzt die irgendwo die Rocker sind, ob es die Frauen sind, also es ist auf jeden Fall, weil es so schweigsam ist und weil niemand darüber offen redet, sag ich mal, wie in Deutschland, da weiß man ja schon, okay, 2L3 und die Hamburg ist ja dafür auch bekannt, sag ich mal. Und hier ist es so, wenn man sagt, okay, Zürich, 2L3, dann fragen sich alle, was, echt, bei uns in Zürich?
Die Frage ist vielleicht jetzt ein bisschen doof, aber meine, du bist eine junge Frau, kommst in ein anderes Land. Warum hast du nicht irgendetwas anderes gemacht?
Also stellen wir uns mal vor, ich bin 6 Monate, 7 Monate in Deutschland gewesen, bin in der Zwangsprostitution gewesen und der Ausweg war hier eigentlich, ist es das nächste Laufhaus, die nächste Absteige, wo ich da war und mir dachte, okay, jetzt verkaufe ich ja wieder meinen Körper, nur für mich alleine. Und dann mit der Zeit merkst du natürlich, okay, was machst du jetzt? Du brauchst, weil meine Eltern mich natürlich nicht finanziell unterstützen konnten, brauchst du Geld. um irgendwie überhaupt irgendwas zu erreichen. Du brauchst irgendwo, das habe ich mit der Zeit gemerkt, Kontakte hier in der Schweiz. Und dann ist es so, als ich versucht habe, rauszukommen, gab mir eigentlich nur die Straße zur Obdachlosigkeit. Es hat mir niemand, ob es jetzt auch ein Schutzhaus ist, was von der Stadt, also was vom Staat abhängig ist, hat mir niemand so wirklich eine Chance gegeben. Niemand hat mir die Hand gereicht und ich als Deutsche. Jetzt überlegen wir mal bei den anderen Frauen, die aus den südländischen Ländern oder Räumen kommen, oder? Und da hat mir niemand so wirklich die Hand gegeben, hey, okay, komm, wir zahlen deine Schulden ab, hey, okay, wir geben dir einen Arbeitsplatz, wir geben dir eine Wohnung. Das ist ja wieder dieser Teufelskreis wegen der Krankenversicherung. Und wenn du eine Krankenversicherung beantragen möchtest, brauchst du einen Arbeitsplatz. Wenn du einen Arbeitsplatz haben möchtest, brauchst du eine Wohnung. Das ist ja dieser Teufelskreis. Und niemand hat für mich geschaut. Ich war ein Mittel zum Zweck und das hier auch in der Schweiz. Ich habe, sage ich mal, auf harte Aussage jetzt, ich habe eure Männer bedient. Verstehst du, wie ich meine? Ich will nicht das abstreiten, dass alle Männer schlecht sind, aber es ist so, wie willst du rauskommen, wenn niemand dir eine Chance gibt und dich bis heute abstempelt tut und sagt, hey, du warst doch eh nur eine Hure. Du, Entschuldigung, dass ich das sage, aber du kannst nichts anderes. So, und das habe ich auch danach gemerkt, zum Beispiel im Thema Lehre. Was soll ich da reinschreiben, was ich in den 9 Monaten fast ein Jahr gemacht habe? Da fängst du auch an zu lügen. Also mein Lebenslauf steht bis heute nicht drin, okay, hey, ich war eine Prostituierte, oder?
Also dann hat natürlich auch diese Tätigkeit hat einen massiven Einfluss auf deine Möglichkeiten, dich danach, wir haben von Selbstverwirklichung gesprochen, dich irgendwo anders zu betätigen, weil die Gesellschaft vielleicht gerade hier in, also ich denke, es ist nicht nur in der Schweiz, aber bei uns, eben, wir reden ja auch nicht gerne darüber, das will man nicht hören. Und wenn man es hört, dann ist sofort, ja, nein, wir nehmen jemand anderes. Also es ist effektiv so, du hast keine Chancengleichheit, wenn du mal in dieser Szene warst.
Ja, das vor allem, und ich kann mich sogar noch daran erinnern, wo ich zum Beispiel bei Lebenslauf, weil ich nicht mal eine Wohnadresse hatte, das Büro von der Langstraße vom Hörtlings angeschrieben habe, wo ich dann gleich abserviert worden bin. Es ist vor allem so, ja, dass du, auch wenn ich Deutsch bin, du kriegst danach keine Chance. Du kriegst danach wie keine Perspektive. Und wie wollen dich die Leute ernst nehmen, oder? Weil sie immer gar nicht richtig über dieses Thema Bescheid wissen. Und ich sage auch, ich war zum Beispiel, zuerst war ich ja im Schutzhaus, nach diesem Prostitutionsding, wo ich dann rausgekommen bin und dann davon auch geflüchtet bin und dann in die Obdachlosigkeit. Also dann war ich sogar bei der Bahnhofstraße, eines der reichsten Straße, obdachlos, wo ich dann auch nach Geld fragen musste, wo mir dann auch niemand geholfen hat. Und das ist so, wo ich mir denke, okay, dieses Soziale fehlt irgendwo extrem bei euch. Obwohl ich mir denke, okay, die Männer von der Bahnhofstraße sind oftmals auch Puffgänger, so im Endeffekt. Und dann kam ich ja in das eine Schutzhaus, die ja vom Staat abhängig waren und nicht mal die wollten mir helfen. Ich habe zu denen gesagt, hey, ich kann nicht zur Polizei gehen, weil ich dann wieder nach Deutschland geschickt werde und nach Deutschland möchte ich nicht, weil ich immer noch bedroht wäre, also gewesen wäre von meinem Loverboy. Und im Endeffekt haben sie mir gesagt, und dann habe ich denen meine Anforderungen gestellt, ich möchte nur einen Arbeitsplatz und ich möchte nur eine Wohnung. Also es ist ja nicht mal viel verlangt, oder, als Deutsche. Und dann hieß es einfach, hey, wenn du nicht zur Polizei gehst, geh doch einfach zurück nach Deutschland, wir können dir hier nicht weiterhelfen. Und dann bist du, okay, warte mal, ich komme aus einem Milieu, wo ich gezwungen worden bin, wo ich keine Freiheiten hatte, und dann bin ich schon bei einer sozialen Organisation, die vom Staat abhängig ist, die mir nicht helfen möchte, weil ich nicht bei der Polizei, so mit den Polizeibeamten kooperieren tue, weil ich mir denke, wie will ich ein Loverboy beweisen? Und dann ist es so, okay, bin ich von dort abgehauen, wieder, und dann kam ich natürlich zu Hörtwings.
Und was war bei Hardwings anders? Wie hat dir zuerst mal, bist du in Kontakt gekommen mit Hardwings? Und dann, was ist dir passiert?
Es war so, ich kann mich genau daran erinnern, dass ich im Hotel war. Ich war im Hotel und dann habe ich geguckt, wo kann ich übernachten? Wie kann ich den Anschluss finden? Und dann habe ich das Schutzhaus gefunden und die habe ich kontaktiert. Aber vorher habe ich eine E-Mail an Hörtwings geschrieben. Die hat leider keine Telefonnummer drin und die haben mir nicht geantwortet. Und dann hat das Schutzhaus mir geantwortet und meinen, hey, du kannst kommen. Und dann war ich dort und dann bin ich zurück ins Hotel gegangen. Und dann hat Jael mich angerufen oder Johanna, ich weiß es nicht mehr, und die haben gesagt, hey, willst du nicht mal vorbeikommen und wir können dir helfen? Und ich dachte, weil die vom Spenden abhängig sind, ist es bestimmt nicht sicher. Sie meinten sogar von Anfang an, wir wissen nicht, ob wir einen Wohnplatz, wir wissen nicht, ob wir eine Arbeit für dich haben. Dann dachte ich, nee, ich gehe ins Schutzhaus. Und dann war ich in diesem Schutzhaus und ist das vorgefallen, wo die mir auch nicht mal und die Unterstützung bieten wollten. Und ich hatte Jals Nummer gelöscht, also Hörtwings Nummer. Und in dem Moment bin ich aufs Zimmer gegangen Und ich habe geweint und ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt habe ich niemanden mehr, der mir hilft. Und in dem Moment hat Mial ein Video von der Ladies Lounge geschickt und meinte, hey, hast du nicht Lust, nochmal vorbeizukommen? Und ich meinte, ich müsste eh nochmal mit euch reden. Und dann kam ich hierher und ich muss sagen, auch wenn die von Spenden abhängig sind, auch wenn die nicht so groß sind wie diese ganzen Schutzhäuser, die vom Staat abhängig sind, und darf ich erwähnen, dass sie keine soziale Arbeit studiert haben. Und bei diesem Schutzhaus war es so, die haben alle irgendwo soziale Arbeit studiert, aber waren halt 0,0% sozial, sag ich mal. Und bei Hurtwings war es so, ich kam hier an und das Erste, was sie gemacht haben, sie haben sich mit mir hingesetzt. Sie haben mir zugehört. Sie haben mir Aufmerksamkeit, Nähe und auch dieses Gefühl von Anerkennung gegeben in diesem Moment, was ich seit Jahren irgendwo gesucht hatte. Und das war so für mich, in diesem Moment dachte ich, okay, das muss ich euch irgendwas zurückgeben, so krass es sich anhört. Und dann haben sie mir Klamotten gegeben, Migros-Gutscheine haben sie auch viel verteilt. Und dann haben sie mich zum Schutzhaus gefahren und dann, glaube ich, einen Tag später hatten sie sofort eine Wohnung und einen Arbeitsplatz für mich. Und also Hurtwings ist genau der richtige Weg, also der richtige Weg für die Frauen, die aussteigen wollen. Nicht irgendwie, dass die Frauen zur Polizei gehen. Also die Frauen wollen auch gar nicht zur Polizei. Die sind so traumatisiert und wissen teilweise nicht, wie sie weitermachen. Und dann ist halt das lediglich Wichtige, wenn man ihnen zuhört, sag ich mal.
Danke. Mich würde es noch wundern nehmen, wenn ich jetzt diese Wand angucke, wenn man in der Prostitution drin war und da herauskommen möchte, wie wichtig ist es, dass jemand dir hilft, dabei Perspektive zu finden? Oder fangen wir mal so an, wenn du in der Prostitution drin bist, hast du da noch Träume, etwas anderes zu machen, die du ernst nimmst und die du verfolgen kannst?
Also ich glaube, deine einzigen Träume, die du in der Nacht träumst, in der Prostitution, in diesen, ich meine, diesen Läuferhäusern und in dieser groben Unterschicht ist hauptsächlich, wann stehst du auf und wann machst du dich hübsch und wann kommt der erste Kunde. Also du lebst von heute auf morgen. Du lebst nur in den Tag hinein, um am Ende des Tages die Scheine zu zählen, um nur deine Miete zu bezahlen und nur um deinen Unterhalt irgendwo zu bekommen. Und in der Prostitution hatte ich wie gar keine Träume. Ich habe mich selbst verloren. Ich habe auch, mein Selbstwert war recht, ich war auch sehr, also runtergeschnitten, weil du viel auch auf die Meinungen von den Freiern gehört hast. Und ich meine, es gibt ja auch so diverse Freierforum, wo ja auch so zum Beispiel über dich schlecht geschrieben wird, oder? Und das hat dich einfach kaputt gemacht oder wirklich sehr kaputt gemacht. Und dann, an was willst du glauben? Wie willst du an etwas glauben, wenn du nicht mal den Ausweg daraus schaffst, oder? Und dann, wo ich zu Hurtwings kam und die Idee mit der Wand kam, war es okay, ich schreibe jetzt alles mal auf, was ich eigentlich erreichen möchte. Genau. Und das ist auf jeden Fall so eine tolle Idee gewesen von Hurtwings. Überhaupt, damit die Frauen nochmal klar sehen, okay, hey, du bist eine Frau. Du bist kein Qualitätsprodukt, du bist auch kein Stück mehr, was irgendwie funktionieren muss, sondern du bist eine Frau mit Zielen und Erfolgen, sag ich mal, und mit deinen eigenen Träumen. Und das wird aber bei allen in der Gesellschaft. Ich meine, wann hast du dir letztes Mal deine Träume aufgeschrieben? Verstehst du, wie ich meine? Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
Also ist es auch wichtig, gerade für den Weg dann, wenn du mal den Schritt raus aus der Prostitution gemacht hast, dass du dann dabei bleibst und weißt, gut, ich gehe jetzt woanders hin, als da, wo ich herkomme.
Das auf jeden Fall. Also wirklich, wenn du den Instinkt dazu hast und wenn du, ich kann es auch nicht immer hören, dass es ein normaler Job ist. Sorry, kann ich nicht. Weil wenn es ein normaler Job ist, warum gehen die Frauen nicht einfach in den Club und schleppen sich dann One-Night-Stand ab? Sag ich mal, macht ja gar keinen Sinn. Oder warum gibt es nicht eine Berufsmesse, wo ein Stand steht mit einer Prostituierten? So. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und ich meine, es gibt so viele Frauen, die danach, nach dem Ausstieg, immer noch scheitern und wieder zurückgehen, weil sie gar keinen Ausweg sehen. Auch wegen der Gesellschaft, sag ich mal. Weil die ihnen nicht die richtigen Perspektiven, die Arbeitsplätze oder die Wohnräume geben. Ich denke mir bis heute, warum gibt es nicht wirklich Arbeitgeber, die sagen, okay, hey, wir stellen wirklich Prostituierte ein? Oder warum gibt es nicht irgendwie Immobilienfirmen, also die sagen, hey, okay, wir stellen unsere Wohnung spezifisch für Frauen mit schwierigen Lebenssituationen zur Verfügung, oder? Und deswegen glaube ich, dass es auch viele Frauen gibt, die dann immer noch so verletzt sind nach dem Ausstieg, weil sie so einen psychischen Schaden davon tragen, und sich sagen, ey, ich gehe einfach wieder zurück, weil es der einfache Weg ist, so Geld zu verdienen.